Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe von Fazit mit einem Live-Blog von der Manifesta, die heute Abend im Ruhrgebiet eröffnet wurde. Nicht in einer einzigen Stadt, sondern in vielen und zudem in vielen Kirchen. Das ist so das Wesen dieser Manifesta 16 Ruhr. Kirchen öffnen und rein mit der Kunst. Was diese Manifesta alles zu bieten hat, dazu gleich mehr von Laura Wurth und Linda Schildbach. In der zweiten Hälfte dieser Fazit-Ausgabe geht's zur Tanztriennale nach Hamburg und einer Uraufführung, die viele mit Spannung erwartet haben. Wunderland von Alexej Radmanski, einem weltbekannten Choreografen, der hier die Geschichte von Alice im Wunderland verwandelt. In was? Ja, das erfahren Sie dann in einer halben Stunde. Gegen Ende der Sendung wird dann auch das Finale der Autorinnen-Theatertage zu Ende sein. Da schalten wir uns dann ebenfalls live rein. Ja, und das hier steht wohl symbolisch für diese Manifesta 16 Ruhr. Das Steigerlied, gesungen heute Abend zur Eröffnung in Essen, ein altes Bergmannslied, eine Hymne auf die Region mit ihrer Geschichte des Bergbaus. Essen, Zeche Zollverein, für Fazit vor Ort ist meine Kollegin Laura Wurth. Laura, gab und gibt man sich da ganz bewusst mit der Region verwurzelt am heutigen Eröffnungstag der Manifesta?
Ja, also bewusst bodenständig vielleicht nicht, aber es gibt eine ganz tolle Mischung eben aus internationalen Auftritten und einer Verflechtung mit der Tradition der Region. Da gab es zum Beispiel kurz bevor das Steigerlied kam, eine Glockenperformance von einem spanischen Duo, was natürlich toll zu dem Titel This is not a church passt. Und dann hat eben der Ruhr-Kohle-Chor gesungen, den wir da gerade gehört haben, verschränkt mit dieser elektronischen Musik, mit dem Modernen, mit dem Neuen. Da verschränkt sich das Alte mit dem Neuen und wird irgendwie auch abgelöst. Das war ein ganz rührender Moment, diese älteren Herren dort auf der Bühne zu sehen mit so zwei DJs hinter sich, die ganz fleißig im Takt genickt haben.
Die Eröffnung, die ist ja gerade um 23 Uhr zu Ende gegangen, also vor wenigen Minuten. In den kommenden 15 Wochen findet diese Manifesta großteils in Kirchen statt. Du hast das Motto schon genannt, in leerstehenden Kirchen des Ruhrgebiets, This is not a church. Was steckt hinter diesem Ansatz?
Genau, dies ist keine Kirche, obwohl man eben vor einer Kirche steht, die aber entweiht oder entwidmet wurde. Das heißt, es sieht noch aus wie eine Kirche, in vielen Fällen ist aber innen drin keine Kirche mehr. Also da gibt es keine Gemeinde mehr, sie ist entwidmet, entweiht, wie gesagt. Und viele solcher Kirchen stehen teilweise auch kurz vor dem Abriss. Und da fragt man sich natürlich, wenn es dann keine Kirche ist, was ist es denn dann? Und genau diese Frage, was es stattdessen sein kann und vielleicht auch sein muss, dieser Beantwortung versucht die Manifesta zumindest nahe zu kommen, weil Antworten geben, ist ja immer auch ein bisschen schwierig. Und laut Angaben der Manifesta werden in den kommenden Jahren 20.000 Kirchen in Deutschland entwidmet, entweiht, abgerissen und denen steht eben dieses Schicksal bevor. Und das kann man hier in dieser Gegend eigentlich besonders gut verhandeln, was dann damit passieren soll, weil die Dichte an Kirchen hier extrem hoch ist, die in der Nachkriegszeit gebaut worden sind. Ganz kurz in Zahlen zum Manifesta, damit man das vielleicht nochmal so auf dem Schirm hat. Sie findet in Bochum, Dortmund, Essen und Gelsenkirchen statt. 4 Kirchen, 12 Städte, 107 Teilnehmende und 67 künstlerische Neuproduktionen.
Ich glaube, da hast du gerade einen Wechsler drin gehabt. 12 Kirchen in 4 Städten, damit es da keine Vertauschungen gibt, Laura. Jetzt ist es ja die letzte Manifesta von Hedwig Fehn, die das Festival vor 30 Jahren gegründet hat. Damals, da war die Mitte 30. Jetzt übergibt sie den Staffelstab, bestimmt doch auch mit einem wehmütigen Auge.
Genau, sie übergibt dann an ein jüngeres Team, an ein Duo. Also es gibt auch keine Einzelperson mehr an der Spitze. Das ist also auch symbolisch eine Menge los, dieser Übergang zwischen dem Alten und dem Neuen. Und wie man es auch schon beim Steigerlied eben gehört hat. Und wir haben auch mit Hedwig Fehn zu diesem Wechsel gesprochen.
Jetzt muss der neue Generation, die auch eine neue, vielleicht eine neue Realität sieht, in was Europa sein konnte. Ich bin aufgewachsen, dass das noch immer diesen eisernen Vorhang gab. Ihre Generation hat einen ganz anderen Blick, dass die Transatlantik-Freundschaft nicht mehr besteht, dass wir einen Krieg auf Europa haben. So, ich habe zwei wunderbare Kollegen und die fangen an und die dürfen von den Manifesta machen, was ihre Generation notwendig achtet.
Ja, und die Symbolik des Staffelstabes zieht sich, wie man gerade gehört hat, eben dann auch weiter. Und kuratiert wird das Ganze eben auch von intergenerationalen Teams, von insgesamt 3 Teams, die jeweils 2 Kirchen bespielt haben. Das Tandem besteht aus einer Person, die in den Gründungsjahren oder in den Anfangsjahren der Manifesta kuratorisch mitgearbeitet hat, und einer jüngeren Generation. Das ist ganz interessant. Das sieht man dann auch in der Kunst und wie sich das Ganze dann dort zusammensetzt. Und es ist aber auch eben eine ganz, ganz tolle Erfahrung, so durchs Ruhrgebiet zu tingeln und diese Gebäude, die manchmal ganz versteckte kleine Oasen sind und manchmal riesige brutalistische Klopper, zu bestaunen und auch die verschiedenen Nachbarschaften kennenzulernen.
Ja, und irgendwie auch ein schöner Ansatz, diese generationenübergreifende Kuration, finde ich, wenn man das so hört. Kann man vermutlich dann auch in der Kunst und in dem, wie das aufbereitet ist, vor Ort entdecken. Vieles mit neuen Augen sehen, was man vielleicht auch schon gekannt hat. Und das ist ja auch immer wieder der Anspruch von solchen Kunstfestivals wie der Manifesta, dass sie nicht nur für die Kunsttouristen etwas bietet, sondern eben auch für die Menschen, die in der Region leben, vor allem im Ruhrgebiet. Linda, das vertiefen wir später nochmal. Unsere Kollegin Linda Schildbach, die hat sich an diesen Hauptorten in Duisburg, in Bochum, Gelsenkirchen und auch in Essen, wo ihr heute Abend seid, angeschaut, wie Kirche, Kunst und Menschen zusammenfinden bei dieser Manifesta 16 Ruhr. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Von unten nähert man sich stufenweise dem Schiff der brutalistischen, modernen Liebfrauenkirche in Duisburg. Ein Kreis aus 6 riesigen, zerlegten und wieder zusammengezimmerten Orgelpfeifenbündeln erfüllt den Raum. Verbunden durch Plastikschläuche wie Beatmungsgeräte.
Es sind 6 Cluster. Jede hält bis zu 20 Orgelpfeifen. Die Pfeifen stammen aus ganz Europa. So wie die Menschen hier ihre Kirchen verlieren, haben diese Pfeifen ihre Orgel verloren.
Der Londoner Künstler Abbas Saidi hat diesen Weisen, wie er die Orgelpfeifen nennt, eine neue Heimat gebaut. Einige von ihnen stammen aus einer vom Feuer zerstörten Kirche aus Kiew. Manche Bündel erinnern mit ihrer schrägen Haltung an Maschinengewehre. Einige mussten durchlöchert und verbogen werden, um wieder zu erklingen. Zahedi hat sie
angeordnet wie in einem Steinkreis, wie Stonehenge. Für mich sind solche Ritualorte die eigentliche Urkirche. Auch ohne das Christentum gibt es heute noch ein Bedürfnis nach Ritualen.
In den kommenden Wochen der Manifesta will Abbas Saidi deshalb Menschen einladen, wie in Selbsthilfegruppen in der Mitte des Orgelkreises zusammenzukommen und sich zu fragen, wie kann Trauer um diese verlorenen Kirchen aussehen?
Hallo.
Mit offenen Armen und kühler, selbstgemachter Limo begrüßt die Gemeinde der St. Markuskirche in Essen die Manifesta. Ihrem Gotteshaus droht die Entwidmung. Küsterin Martina Brauers.
Dass wir die Kirche nicht mehr halten können, ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Ne? Aber ja, da müssen wir jetzt durch, ne? Schweren Herzens.
Vor das Gotteshaus hatte das portugiesische Pelé-Kollektiv nun bereits gut genutzte Sitzmöbel aus Holz und ein Planschbecken aufgestellt. Drinnen hat Augusta Serapinas einen begehbaren Aussichtsturm aus ehemaligen Kirchbänken erschaffen.
Ja, am Anfang war ich echt schockiert, als die ganzen Kirchbänke auseinander montiert wurden.
Sagt Martina Brauers.
Aber jetzt mittlerweile auch nicht dran gewöhnt. Ja.
Mit der Manifesta verknüpfen sie und ihre Gemeinde die Hoffnung, dass ihre Markuskirche bekannter wird und ihr vielleicht jemand ein neues Leben schenken kann. Die letzte Stunde geschlagen hat es dagegen für die St. Marienkirche in Essen, nur wenige Autominuten entfernt. Ein dunkler Backsteinbau von Hans Schilling, so schön, dass man den Abriss kaum glauben kann. Kurator René Block.
Wir haben eigentlich diese Ausstellung als Abschiedsausstellung konzipiert.
Gemeinsam mit Leonie Herwig bildet er eines der neuen intergenerationellen Teams dieser Manifesta 16, das die Nachkriegs- und die neue Generation zusammenbringen will.
Für mich persönlich in meinem Alter noch eine ganz spannende Erfahrung, denn ich habe mein Leben lang als Solist gearbeitet, nie im Team. Und das ist eigentlich zum ersten Mal, dass jetzt eine Ausstellung im Team entstanden ist.
Sagt der 84-jährige Fluxus-Ermöglicher und ehemalige Museumsdirektor René Block. Ein Duft von Lavendel erfüllt die Kirche in Essen, ein Effekt des Kunstwerks von Jason Dodge, das sich auf dem Boden befindet. Lavendel, Schnipsel und Holzspäne ausgelegt wie in einer Manege. Betreten, erwünscht.
Man sollte die Arbeit durchqueren. Das ist eine Bodenarbeit, die zwar den Raum irgendwo füllt und auch bestimmt, aber sie kann begangen werden.
Eine Frage, die sich auch in Gelsenkirchen stellt. Merve Kaplan hat den Altarpodest der großen St. Bonifatius mit braunem Teppich bezogen und unter anderem Pantoffeln in die Kirche gestellt.
Da so einen Bezug zu nehmen und aber auch gleichzeitig einfach so eine Geste von Gastfreundschaft zu haben. Und ich glaube, ich mag auch Arbeiten, einfach die so eventuell einladen, kurz darüber nachzudenken, ob man da drauf darf und dann auch, ob man mit Schuhen oder nicht.
Wie reichhaltig die migrantische Kunstgeschichte in Deutschland ist, zeigt Gürsoy Dottasch eindrucksvoll mit seiner Auswahl in drei Häusern in Gelsenkirchen. Damit will er auch eine Lücke in der Sammlungsgeschichte Deutschlands aufzeigen. Die Thomaskirche widmet er ganz der Kunst, die bisher nie in Museen gezeigt wurde.
Hier in der Kirche gibt es keine Arbeit, die von einer Kunstinstitution ausgeliehen worden ist.
Alles stammt von den Künstlerinnen und Künstlern selbst. Räume schaffen für neue Gemeinschaften und Menschen aus verschiedenen Welten zusammenbringen, das hat sich die Manifesta 16 fest vorgenommen. An der St. Bonifatius in Gelsenkirchen entsteht zum Beispiel ein Teegarten mit Hochbeeten. Jeden Mittwoch lädt Renate Jansen zum Tee ein, zum Beispiel per Flyer.
Kleine Postkarten. Und die werde ich dann hier in der Umgebung verteilen. Weil was uns wichtig ist, ist, dass wir auf jeden Fall auch die Menschen, die hier wohnen, dass wir die mit erreichen. Wir haben schon Kontakt zur Moschee aufgenommen. Also, dass man so guckt, wer ist hier im Stadtteil, wer ist hier aktiv. Und die hätten wir gerne hier.
Tee und Pflanzenkunde an der St. Bonifatius, gemeinsam weben, ob jung oder alt, kann man in den Gemeinderäumen der Thomaskirche in Gelsenkirchen. Katrin Lorch ist für die Manifesta mit ihrem Studio hier hingezogen.
Eine meiner Lieblingsprojekte ist immer Babydecken weben und ich hoffe, über so eine Kooperation mit Hebammen kriegen wir hier auch viele Schwangere rein. Ich denke so zusammen, Babydecken weben ist toll.
This is not a church. Das ist keine Kirche, lautet das Motto dieser Manifesta. In Bochum verhandelt die Kunst dann doch auffällig viele religiöse Themen. Von der Institution bis zur Sinnsuche. Vorbei am Beichtstuhl, in dem nur eine Hauthülle hängt, bis tief in die hinteren Räume der Christkönigkirche, die der Öffentlichkeit früher verwehrt blieben und wo nun Klang- und Videoarbeiten gezeigt werden. Ein Spaß dieser Manifesta ist es, die vielen teils versteckten Pantoffelkirchen in den Nachbarschaften des Ruhrgebietes zu entdecken. Viel hat sich die Manifesta für ihre 16. Ausgabe vorgenommen. Die wichtigste Voraussetzung hat sie bereits erfüllt. Der Eintritt ist dieses Mal für alle frei.
This is not a church. Linda Schildbach mit Eindrücken von vielen Manifesta-Kirchen, die jetzt mit Kunst und Künstlerinnen gefüllt sind, klingen, in ganz neuem Licht erscheinen. Und drei dieser Kirchen hat Gürsoy Dottasch kuratiert, und zwar in Gelsenkirchen. Gürsoy Dottasch ist einer von 8 Kuratoren aus dem künstlerischen Team. Creative Mediators heißen die bei dieser Manifesta. Hallo und guten Abend nach Essen.
Hallo, guten Abend.
Das ist ja ein interessantes Konzept, die Kunst bei dieser Manifesta in die leerstehenden Kirchen des Ruhrgebiets zu bringen. Sie haben 3 bespielt oder bespielen sie. Was gibt es denn dort zu sehen?
In all den 3 Kirchen ist der Schwerpunkt auf Migrationsgeschichte, migrantische Kunstgeschichte gesetzt. Das heißt, wir haben Werke von Künstlerinnen, die in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind, teilweise als Gastarbeiterinnen. Und dann Kunst studiert haben. Diese Arbeiten sind teilweise Arbeiten aus ihrer Diplomausstellung, die wir sagen, dann andere Arbeiten, die in den 70er, 80er Jahren in Museen in der Region auch gezeigt worden sind. Und jüngere Künstlerinnen, die sich darauf beziehen, das sind Künstlerinnen, die teilweise Eltern hatten, die Gastarbeiter waren, Enkelkinder sind von Gastarbeitern und die das Familienarchiv benutzen, um daraus Kunst zu machen und auch archivarische Lücken aufzuzeigen.
Ja, das sind also migrantische Perspektiven, Gastarbeitergeschichten. Sie haben ja schon gesagt, eine Lücke muss da vielleicht geschlossen werden. Das heißt, es ist sowohl künstlerisch interessant als vermutlich auch einfach mal historisch, wenn man so in die neuere deutsche Geschichte guckt.
Absolut. Die Ausstellung, die sich mit der Migrationsgeschichte beschäftigt, nimmt keine zeithistorischen Dokumente, sondern versucht alles über die bildende Kunst zu erzählen. Das sind Künstlerinnen, die, als sie nach Deutschland gekommen sind, gesehen haben, wie es ihren Landsleuten geht und diese Themen aufgegriffen haben und zu Bildern gemacht haben. Diese Themen wurden zwar in ein paar der Ausstellungen ein bisschen gezeigt, aber haben es nicht geschafft, ein Teil der Sammlungspräsentation zu sein und dort als ein fester Bestandteil einer musealen Erinnerung zu werden.
Wie sind Sie denn an das Material rangekommen?
Ganz unterschiedlich. Manchmal waren es einzelne Ausstellungskataloge, die ich archivarisch bestellt habe und versucht habe, mit Künstlerinnen in Kontakt zu treten. Manchmal hat es geklappt. Ich musste Briefe schreiben, es gab Antworten. Kommunikation war am Anfang sehr, sehr langsam. Hm. Dann erzählen die Künstlerinnen im Gespräch auch von ihren Kolleginnen, mit denen ich auch in Kontakt getreten bin. Und so erschloss sich mehr und mehr eine größere Gruppe an Künstlerinnen, die sich teilweise untereinander kannten. Heute zum Beispiel ist in die Kirche Yıldırım Denizli gekommen und Abuzer Güler. Yıldırım Denizli lebt in Ratingen und Abuzer Güler lebt in Neukölln. Und die beiden kannten sich und standen in der Kirche und unterhielten sich mit einem neuen Künstler, der gestorben ist. Und für mich war dieses Gespräch besonders wertvoll, weil die Tochter erinnert sich gar nicht an die Arbeiten des Vaters. Aber die beiden konnten das erinnern und eine Information und ein bisschen vervollständigen. Und auch das ist ein Teil der kuratorischen Arbeit.
Mhm. Ja, auch wunderschöne Momente, die Sie da beschreiben. Wie war denn jetzt Ihre Erfahrung in der Nachbarschaft? Also was haben Sie da in der Zusammenarbeit erlebt in Vorbereitung auf diese Manifesta? Und wie haben Sie die erlebt? Gerade in einer von Armut recht stark betroffenen Stadt wie Gelsenkirchen könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass viele Menschen vielleicht sagen, ja, Kunst in Kirchen hilft uns bei unseren Sorgen jetzt vielleicht auch nicht so richtig weiter.
Ich habe so konkrete Beispiele. Ich war immer in dem Restaurant Ibo's Ojakbashi, das ist in der Kranger Straße 333. Die haben extrem neugierig auf die Manifeste reagiert. Ich habe Fragen beantwortet. Und heute, als ich im Restaurant saß mit den zwei Künstlern, die ich eben gerade erwähnt habe, hat er gesagt, er würde gerne am Dienstag irgendwie so vorbeikommen. Ich zeige ihm die Kirche. Und dann nähert man sich so Stück für Stück der Nachbarschaft dann an. Aber mein Wunsch ist natürlich, sehr, sehr stark eine muslimisch geprägte Migrantinnengruppe irgendwie so anzusprechen. Ich selbst bin muslimisch sozialisiert und weiß, dass für diese Gruppe Kirchen auch noch eine extra Hürde sind, in die man irgendwie so eintritt.
Ja, haben Sie da was mitgekriegt, wie das, also was da passiert, wenn die plötzlich so einen ganz fremden Raum betreten?
Das kann ich beim nächsten Mal erzählen, wenn ich mit Ivo dann durch die Kirche durchgegangen bin.
Ja. Was denken Sie denn, was von dieser Manifesta bleiben wird, wenn Sie dann wieder weg sind mit der Kunst?
Das ist wirklich eine große Frage. Es hängt sehr davon ab, wie die Nachbarschaft das aufnimmt, was sie fortsetzen will und ähnliches. Das ist schwer zu prognostizieren. Aber die Erwartungen und die Wünsche sind hoch.
Ja. Haben Sie denn jetzt sozusagen einen roten Faden gesponnen, der über Gelsenkirchen hinausgeht mit den anderen Kuratoren und Kuratorinnen? Oder ist Ihre Arbeit in Gelsenkirchen so ein bisschen losgelöst und singulär?
Ich sehe viele rote Fäden auch zu den Projekten von meinen Kuratorinnen. Anda und Krzysztof gucken auf die polnische Diaspora. Die Migrationsgeschichte ist viel älter in der Region als die der Gastarbeiterin. Das ist im 19. Jahrhundert. Es gibt Künstlerinnen bei René Block, die auch eine Migrationsgeschichte haben, eine kurdische, türkische Migrationsgeschichte. Diese Arbeiten sind räumlich weit voneinander entfernt, aber können in einem Dialog zueinander stehen.
Gözay Dotaş, einer der sogenannten Creative Mediators bei der Manifesta. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen viel Erfolg in den kommenden Wochen.
Ja, herzlichen Dank. Bis bald.
Fazit live von der Eröffnung in der Zeche Zollverein in Essen. Sicher eine besondere Manifesta mit diesen leerstehenden, ganz unterschiedlichen Kirchen im Ruhrgebiet als Kunstorte. Laura Wurth ist für uns vor Ort. Und Laura, du hast ja auch viele Projekte dieser Manifesta schon gesehen, manche auch eher kleine und leise Arbeiten. Was ist dir dabei besonders aufgefallen?
Ja, also bei dem Konzept der Creative Mediators ging es anders als jetzt bei Gözay Dotaş, der sich auf diese Migrationsgeschichte in Gelsenkirchen bezogen hat. Es ging auch darum, diese aus Trümmern gebauten Kirchen, denen ja auch die Gewalt und die Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges eingeschrieben ist, aufzunehmen. Und so die Trümmer, aus denen diese Kirchen gebaut worden sind, zu verwenden, wurden auch ja, Dinge aus den Kirchen verwendet, um neue Kunst zu schaffen. Das war so ein bisschen die selbstgestellte Aufgabe, die sich diese Creative Mediators gestellt haben. Und da sind dann ganz beeindruckende Arbeiten entstanden, die aber auch auch eben teilweise ganz unauffällig daherkommen. Also in einer Kirche in Bochum kann man zum Beispiel jetzt eben in die Hinterzimmer, die Räume, die einem sonst verschlossen sind, wo man nicht hinkommt, wo all die Dinge aufbewahrt werden, die man zur Liturgie braucht. Und da schleicht man sich jetzt so rein mit so ein bisschen schlechtem Gewissen und sieht zum Beispiel eine Arbeit von Aline Bouvy. Und die hat die Türen dieser Schränke, in denen die Kleidung und die Kerzenhalter und die Gläser und die Gefäße, die man eben zur Liturgie braucht, aufgehoben werden, durch Plexiglas ersetzt. Und das ist teilweise auch noch dunkelrot eingefärbt, also dunkelrot auch eine hoch symbolisch gefärbte Farbe. Und man sieht sich auch noch selber in diesen Scheiben. Also da steckt so ganz, ganz viel Symbolik drin mit einer ganz simplen Geste. Das fand ich total beeindruckend. Und wenn man sich dann noch so ein bisschen weiter in diese Katakomben hinter der Kirche begibt, in so ein weiteres Hinterzimmer, dann gibt es da noch zum Beispiel eine ganz beeindruckende Videoarbeit von Alba Hamiti, die sich mit Einsamkeit beschäftigt. Weil es gibt seit 2024 in Berlin-Reinickendorf den ersten hauptamtlichen Beauftragten für Einsamkeit. Und Einsamkeit ist eben ja auch eines der Themen, was uns gerade, wenn wir uns angucken, wie sich die Städte verändern, wie sehr man sich vereinzelt, auch durch Digitalisierung, ist ein ganz, ganz großes Thema. Und genau darum geht es ja eben auch bei dieser Manifesta, wieder Räume zu schaffen, in denen man sich begegnen kann und dieser Einsamkeit entgegenwirken kann. Deswegen war das so eine wahnsinnig schöne, kleine Arbeit eigentlich. Also es ist ein Video, in dem sie durch Reinickendorf läuft und so einen Text vorliest, der sehr persönlich ist und sehr schön geschrieben. Und das waren so ein bisschen die Arbeiten, die auf mich ganz stark gewirkt haben.
Es ist ja nun wirklich nicht das erste Kunstfestival im Ruhrgebiet, diese Manifesta 16, Stichwort Ruhr-Triennale, Kulturhauptstadt 2010, okay, schon ein bisschen länger her. Aber urbane Künste Ruhr, unzählige Festivals, gab es da nicht auch kritische Stimmen, Laura, von wegen einem Manifesta, braucht es jetzt doch nicht auch noch?
Ich glaube, was man wissen muss, ist, dass die Manifesta eingeladen wird. Also die kommt nie und sagt, oh, hallo, bei euch sieht's ja schlecht aus, wir kommen mal und zeigen euch jetzt, wie es geht. Nein, die Region in diesem Fall bewirbt sich da drauf und sagt, hallo, wir wollen gerne, dass ihr kommt. Und dann muss man die Manifesta vielleicht auch eher als eine Stichwortgeberin verstehen, die Dinge gerade mit einer Außenperspektive nochmal in Bewegung setzt, mehr als dass die Manifesta kommt. Und wenn sie geht, dann ist alles im Lot und alle Probleme, die man hatte, sind verschwunden. Und eine derjenigen, die eben mit dafür verantwortlich ist, dass die Manifesta eingeladen wurde und die seit 2018 mit Urbane Künste Ruhr hier im Ruhrgebiet Kunst im öffentlichen Raum zeigt, ist Britta Peters und die hat folgendes Fazit gezogen.
Die Manifesta hat sich erstmal so ein bisschen versucht, auch so frei zu schwimmen von dem, was sowieso schon praktiziert wird, weil es einfach wirklich ein hohes Niveau gibt, auch zum Beispiel an Nachbarschaftsprojekten und in diese Richtung. So gesehen hätte man sich auch einiges vielleicht noch anders vorstellen können, noch intensiver. Aber es ist auch ganz gut jetzt, dass ich hingehen kann und mir Dinge angucken kann, die ich einfach vorher gar nicht kannte oder wusste, obwohl ich so lange hier bin und eigentlich mit Urbane Künste Ruhr hier schon ganz schön viel kennengelernt habe.
Das sagt also Britta Peters, die eben seit 2018 Urbane Künste Ruhr leitet.
Ja, über die Manifesta 16 im Ruhrgebiet. Laura, da geht ja auch jetzt eine neue Ära los. Also wir hatten vorhin schon mal erwähnt, die Gründerin Hedwig Fehn, die hört ja auf.
Genau, also es gibt eben sehr viele gewachsene Strukturen und das ist bei der Manifesta eben auch so, dass sie eher sehr eng mit Hedwig Fehn verbunden ist. Also tatsächlich eine Person, die an der Spitze steht und so wie man das in vielen Kulturinstitutionen momentan sieht, gibt es eben jetzt dann eine Doppelspitze ab dem kommenden Jahr. Aber Hedwig Fehn hat da eine sehr, sehr beeindruckende Leistung vollbracht, weil sie hat es geschafft, die Manifesta von einer reinen Kunstausstellung zu einer Ausstellung zu machen, die mehr sein will und so vielleicht auch tatsächlich die Relevanz behalten kann, mit der Kunst sich eben in genau diesen Fragen stellen kann, nämlich wenn es uns allen so schlecht geht, was kann uns die Kunst dann bringen? Und damit beschäftigt sich die Manifesta. Und wenn wir uns angucken, wie stark sich Städte verändern durch Klimawandel, durch Digitalisierung, dann stehen wir vor einer der größten Veränderungen seit der Industrialisierung. Und da ist es umso wichtiger, dass eben auch Kunst nach Antworten sucht oder beziehungsweise nach weiteren Fragen vielleicht sogar. Und Hedwig Fehn hat uns erzählt, welche ihre liebste Manifesta war und auch, was sie danach vorhat.
Eigentlich zwei, die sind natürlich alle mir sehr lieb, aber zwei haben richtig mein Herz gestohlen und das war Palermo, weil Palermo ist solche Palimpsest auf Geschichte und solche schöne Kultur, das Essen, die Leute, Und ich möchte gerne auch Pristina, so der beide P-Städte, Pristina, der Hauptstadt von ein neues Land am Westbalkan mit sehr junger Bevölkerung. Und ich möchte gerne die zwei Städte für mein PhD vergleichen und nach 6 Jahren zurückkehren.
Ja, das wird also total eine interessante Dissertation. Da sollten wir uns dann mal eine Doktorarbeit setzen und mal wieder eine lesen. Weil ich glaube, das ist das, was uns ja interessiert. Was bleibt eigentlich von der Manifesta langfristig? Und das interessiert auch Sie.
Wie ordnest du diese Manifesta denn, also das, was du bislang gesehen hast, ein im Kontext mit anderen Ausgaben, die schon du schon mal besucht hast?
Ich finde, es ist sehr, sehr gelungen. Sie bettet sich hier wahnsinnig gut ein. Man muss eben ein bisschen fahren. Das ist, glaube ich, einfach so, wie das hier ist in der Region. Man muss entweder lange im Auto sitzen oder lange mit der Tram oder mit der S-Bahn durch die Gegend tuckern. Aber auch das ist Teil der Erfahrung. Und ich glaube, um einen Erfolg nennen zu können, muss man abwarten, bis man sagen kann, ob das wirklich fruchtet. Man kann sagen, dass es sehr beeindruckende, sehr zugängliche Kunstwerke sind. Man muss das so ein bisschen zweiteilen in der Bewertung, glaube ich. Man muss einmal die Kunst Ausstellung sehen und dann die sozialen Projekte. Und die können wir erst ja in 15 Wochen und vielleicht sogar erst in 6 Jahren bewerten. Aber bei der Kunstausstellung kann man so schon mal sagen, dass die sehr, sehr toll ist und dass sich das lohnt und dass es ja in dieser Region wirklich eine wahnsinnige Wärme gibt. Und das ist nicht nur auf die Hitze bezogen, sondern tatsächlich auch auf diese Erfahrung hier.
Ja, und wo du diesen Stadtumbau und die Veränderung in den Städten erwähnt hast, ist ja auch die neue Nutzung oder die veränderte Nutzung von Kirchen ein Riesenthema mit diesen Zehntausende, 20.000 hast du, glaube ich, erwähnt, im ganzen Land leerstehenden Kirchen. Kann da das Land vielleicht von der Manifesta im Ruhrgebiet auch ein bisschen was lernen? Also die strahlt doch bestimmt in die gesamte Republik aus.
Ja, also das wäre zu hoffen. Es gibt ja immer mal wieder Kunst in Kirchen und so weiter. Aber es ist ja eine gesamtdeutsche Entwicklung, um die es sich hier handelt mit den Kirchen und dem Leerstand. Das heißt, vielleicht kann das Ruhrgebiet zu so einer Art Best-Practice-Beispiel werden, wie man diese Orte, die ja oft mitten in den Nachbarschaften liegen, gut nutzen kann und eben auch mit diesen spannenden Bautypologien weiterarbeiten kann.
Laura Burt, live von der Eröffnung der Manifesta 16 Ruhr heute Abend in Essen in der Zeche Zollverein. Und ich sage danke, Laura, und noch einen ganz schönen Abend.
Vielen Dank.
Und Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Tanztriennale ist eines der neuen Leuchtturmprojekte der Kulturstiftung des Bundes. Tanzen ohne Ende, eine Woche lang in Hamburg und zwar in allen möglichen Spielarten. Tanzen auf der Straße, Gesprächsrunden in Tanzstudios und natürlich auch Ballettabende. Und da zählte die heutige Uraufführung vermutlich zu den Highlights. Der ukrainische Choreograf Alexej Radmanski, der hat für das Ballett Hamburg die Bücher von Alice im Wunderland auf die Bühne gebracht und so hieß der Abend auch Wunderland. Für uns dabei unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring. Elisabeth, Alexej Radmanski, der ist ja so ein Ballettstar, der bekannt ist dafür, dass er ganz häufig auch so alte Inszenierungen rekonstruiert. Wie hat er denn jetzt Wunderland choreografiert?
Ja, Radmanski macht aus Alice im Wunderland ein großes Potpourri. Kein Handlungs-, sondern ich würde sagen eher ein Episodenballett, in dem es sehr viele kurze Szenen, viele schnelle Kostüm- und Szenenwechsel gibt. Dafür hält er sich ganz an die Struktur der Bücher Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln in Akt 1 und Akt 2 hier in diesem Stück. Er lässt auch die meisten der Figuren auftreten, also natürlich das weiße Kaninchen, die Tiere, Pilze, Herzogin, Köchin, Grinsekatze und, das ganze Personal, das wir kennen. Und für das Ensemble ist es durchaus herausfordernd, denn einzelne TänzerInnen tanzen verschiedene Rollen, müssen häufig die dann doch auch fantasiereichen und aufwendig gestalteten Kostüme wechseln, zum Beispiel die Pilze, das sind so enge Schlauchkleider und riesige pilzförmige Kopfbedeckungen, die den ganzen Kopf umgeben. Ich weiß nicht, wie man da gut reinkommt oder auch wieder rauskommt. Oder die Tiere, die sind auch vor allen Dingen durch Kopfbedeckungen gekennzeichnet, überdimensionale Fischköpfe in Glitzergrün oder eine Tänzerin als Krabbe in Knallrot. Choreografisch durchaus sehr schwere Passagen sind da zu meistern, mit anspruchsvoller Fuß- und Beinarbeit, sehr schnell getanzt. Im zweiten Teil gewinnt das Ensemble ein bisschen an Sicherheit. Aber leider ist eben auch alles total überdeutlich, also Missverständnisse, um welche Szenen oder um welche Gefühle es sich hier in den einzelnen Szenen handeln könnte, sind vollkommen ausgeschlossen.
Mhm. Musikalisch scheint das ja ein breiter Mix von Barock bis Techno zu sein. Ja, Elisabeth, was war da musikalisch geboten?
Ich finde, das ist ein weiteres Problem des Stückes, denn wie du gesagt hast, es geht von Barock über Romantik und Klassik bis hin zum frühen 20. Jahrhundert, Avantgarde, zeitgenössische elektronische Musik. Also schon in den ersten drei Szenen hatte man Satie, Gounod, Webern und dann die deutsche Komponistin Carola Baukholt, die übrigens tolle Geräuschmusik macht, die dann in den Szenen, in denen sie vorgekommen ist, auch wirklich gut gepasst hat, wäre er mal so dabei geblieben, sage ich mal. Und dann wird das aber sofort wieder von Klassik oder von Barock abgelöst. Also es ist so eine Art von musikalischem Eklektizismus, der wahrscheinlich sehr häufig problematisch ist und dieser Inszenierung gar nicht zuträglich war.
Alice im Wunderland, die Geschichte ist ja eigentlich auch so ein One-Liner. Also das Aufregende ist immer, wie man dieses Wunderland dann inszeniert. Und es klingt ja auch ein bisschen so durch bei dir, Elisabeth, dass Alexej Radmanski damit jetzt nicht eine total coole Neuinterpretation gelungen ist.
Nein, gar nicht. Und es liegt vor allen Dingen an dem Gestus, mit dem hier jede Bewegung, jede Szene ausgeführt wird. Es ist einfach unfassbar überdeutlich und damit unfassbar altbacken, bis an die Grenze auch zur Karikatur. Olivia Betteridge, die tanzt die Alice technisch zwar einwandfrei, aber eben auch wirklich ein bisschen betulich, manchmal auch kitschig und wahrscheinlich aber eben auch genauso wie Alexej Radmanski es möchte. Und dadurch, dass es kein Gleichgewicht, kein Ausgleich gibt in den Szenen, kann sich auch kein Witz und auch kein wirklicher Surrealismus entfalten, den man ja hier sich wünschen würde. Ich hatte stattdessen den Eindruck, ich sitze in einem dieser Ballette für Kinder, wie sie in den 50er oder 60er Jahren gemacht wurden und von denen man eigentlich jetzt froh war, dass sie so nicht mehr gemacht werden.
Mhm. Passt denn diese Uraufführung jetzt zu der neu erfundenen Tanztriennale?
Na, die Idee der Tanztriennale ist ja verschiedene, wie Sie hier sagen, Tanzkulturen zusammenzubringen. Insofern passt jetzt auch erstmal das klassische Ballett da rein. Jetzt abgesehen von diesem Abend. Es ist ja eine alles umarmende Geste, wenn man dezidiert sagt, wir holen den künstlerischen Tanz, zumindest symbolisch, aus dem Theaterraum und erklären, dass viel mehr Tanzkunst sein kann als das, was es eben nur auf der Bühne gibt. Und deswegen gab es bei dieser Biennale nicht nur klassisches Ballett und Produktion aus dem zeitgenössischen Tanz, sondern auch eben Hybridformen zwischen zeitgenössischen und urbanen Tanz, der sich ja auch nochmal in viele Techniken und Stile auffächert. Aber es gab auch zum Beispiel einen Fokus auf den Umgang mit traditionellen Tanzformen, zum Beispiel aus Taiwan oder Thailand. Also es war schon ein großes Auffächern und Vervielfältigen dessen, was an Tanz angeschaut und besprochen und getanzt wird.
Mhm. Früher gab es die Tanzkongresse, jetzt gibt es die Tanztriennale. Was ist denn an diesem Format eigentlich neu, außer dass es jetzt alle drei Jahre stattfindet und damit seltener?
Ja, also ich fange nochmal andersrum an. Es gibt durchaus wirklich Unterschiede und der größte besteht sicher darin, dass die Tanztriennale nicht erst in dieser Woche begonnen hat, sondern hier in Hamburg schon vor anderthalb Jahren mit den Moving Meetings, zu denen die beiden künstlerischen Leiterinnen die Hamburger Tanzszene und auch darüber hinaus eingeladen haben. Ich würde das schon als einen Akt der Wertschätzung und auch des Integrierens bezeichnen, auch wenn die Hamburger Tanzszene auch in den nächsten Jahren sehr zu kämpfen haben wird. Was mir gut gefällt hier, ist vor allen Dingen die Haltung, mit der diese Tanztriennale geleitet wird und wie die beiden künstlerischen Leiterinnen Gwen Jinji Chang und Monica Gillette die Werte der Offenheit und des Integrierens, die sie hier propagieren, auch wirklich verkörpern. Das ist ja in der Tanzszene mitnichten immer so. Was mir gefehlt hat, und jetzt komme ich zur Frage nach den Tanzkongressen als Vorgängerveranstaltung, ist eben der Bezug zu dieser Entwicklung durch diese Tanzkongresse. So ein bisschen hatte man hier auf dieser ja sehr sympathischen und auch sehr vitalen Tanzgroßveranstaltung den Eindruck, es sei die Stunde Null, ja, das erste Mal alles neu aufgebaut. Und dabei haben diese biennalen Tanzkongresse seit 2006, also vor 20 Jahren, das erste Mal wirklich Großes und Gutes geleistet an künstlerischen und auch diskursiven Programm und waren in einigen Punkten auch schon ein bisschen weiter, was so neue diskursive Formate betrifft. Da ging es hier erstaunlich oft sehr frontal zu. Also ich denke, man kann hinterher noch mal genau schauen und evaluieren, wo man auch noch ein bisschen diese tanztriennale Idee dynamisieren kann.
Elisabeth Nehring über die Uraufführung Wunderland von Alexej Radmanski bei der ersten Tanztriennale in Hamburg, die morgen zu Ende geht. Vielen Dank, Elisabeth.
Gerne.
Mit noch einem Festival in dieser Sendung. Die AutorInnen-Theatertage existieren schon seit über 30 Jahren. Ein wichtiges Festival für neue Theaterstücke, das am Deutschen Theater in Berlin ausgetragen wird. Inzwischen, muss man dazu sagen. Und traditionell endet das mit der langen Nacht der AutorInnen. Dort dürfen drei Atelier-AutorInnen einen Text vorstellen, an dem sie hier am Theater ein Jahr lang gearbeitet haben. Diesmal ist das unter anderem Simone Saftig, die beim renommierten Mülheimer Dramatikwettbewerb gerade den Kinderstückepreis gewonnen hat. Ihr neues Stück Joe schmeißt hin handelt von einer Serienfigur, die keine Lust mehr auf ihre Rolle hat. Und übers Schreiben sagt Simone Saftig selbst:
Ich glaube, wenn man so eine große Klammer sucht, dann geht es in meinen Theatertexten häufig um Popkultur. Ich liebe es, so popkulturelle Referenzsysteme auf der Bühne aufzubauen, aber auch um politische Themen. Also vielleicht ist es so ein bisschen Politik meets Pop. Auf die Idee für den Theatertext bin ich gekommen, weil ich Soap Operas liebe, besonders GZSZ. Ich gucke selbst schon so seit ungefähr 26 Jahren GZSZ und ich liebe aber auch das Theater. Ich hatte einfach Bock, diese beiden Welten mal zusammenzubringen. In meinem Fall freue ich mich besonders dann, wenn ich es schaffe, Theatertexte zu verfassen, die beides sind, nämlich sowohl eine Art von tieferem Sinn verfolgen, aber vor allem auch unterhaltend sind.
Die lange Nacht läuft noch, aber unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt, die ist für uns schon aus dem Saal gehuscht und uns jetzt live aus dem Deutschen Theater zugeschaltet. Vielleicht, Barbara, kannst du noch mal kurz diese Idee der langen Nacht erklären. Was wird da wie präsentiert und was sind jetzt diese von mir bereits erwähnten Atelier-AutorInnen?
Ja, diese Idee mit den Atelier-AutorInnen, die ist relativ neu. Das gibt's jetzt erst im dritten Jahr. Und dabei wird eben 3 bis 4 aufstrebenden AutorInnen ein Jahr lang das Schreiben im Theaterbetrieb ermöglicht. Also die können dann Feedback einholen hier am Deutschen Theater aus der Dramaturgie, aus dem Ensemble, aus der Regie und das Theater so von innen kennenlernen. Das ist eine Form der AutorInnen-Förderung. Das kann man machen. Nach einem Jahr Arbeit werden die Texte dann in Werkstattinszenierungen gezeigt. Die 14 Tage geprobt werden und dann aber nur ein einziges Mal zu sehen sind, nämlich heute. Und in den vergangenen Jahren sind da schon so halbwegs renommierte AutorInnen eigentlich präsentiert worden. Dieses Jahr kennt man Simone Saftig, die anderen beiden weniger. Gesa Goye ist eine junge Schauspielerin, die jetzt gerade szenisches Schreiben studiert. Und Markus-Peter Tesch kommt aus dem Dramaturgiebereich. Das fungiert also inzwischen mehr als so eine Art Nachwuchsplattform.
Was haben jetzt die drei AutorInnen für Texte geschrieben?
Also das Besondere an diesem Jahrgang ist, dass alle drei Texte schon stark mit Komik und Unterhaltung arbeiten. Simone Saftig hat es ja gerade auch gesagt, es soll auf keinen Fall zu ernst, zu intellektuell, zu moralisch sein. Finde ich erstmal gut, weil es Komödien in der Gegenwartsdramatik gar nicht so häufig gibt und auch dieses Moment von Hochkultur meets Pop. Allerdings hätte ich mir dann schon gewünscht, dass das ein bisschen weniger schmalspurig daherkommt als in diesen Stücken. Geschrieben sind die in ganz verschiedenen Stilen. Also am interessantesten finde ich tatsächlich dieses Joe schmeißt hin Stück von Simone Saftig. Das ist ein Dialog zwischen der Serienfigur Joe, die eben seit 33 Jahren der Bösewicht in der Daily Soap ist, und dem Chor der Glotzis, also den FernsehzuschauerInnen. Und denen gibt die Soap aber so eine Art Zuhause, also so ein Trostmoment in ihrem Alltag. Und das Stück ist so ein Spiel um die Frage nach ernster Kunst versus Unterhaltung. Also berührt so eine triviale Bösewichtfigur nicht vielleicht mehr als jetzt jeder Hamlet auf der Bühne? Was ist denn bitte guilty am Pleasure, wird da immer wieder gefragt. Dann gibt es das Stück Böse Bäume von Markus-Peter Tesch. Das ist eher so eine Sprechpartitur, so ein Lautgedicht mit auch einer grafischen Struktur. Also immer wenn das Wort Baum auftaucht, dann ist da auch ein Baum gemalt. Und der progressive Baum, der spricht auf der linken Seite des Blatts. Und der konservative Baum, der spricht aber auf der rechten Seite. Da können wir mal kurz reinhören.
Entschuldigung, aber wer bist du?
Wie ich?
Ja.
Ich?
Ja, sie, du halt da?
Ich bin der Wald.
Der Wald?
Ja, genau, der Wald. Ich bin der Wald.
Ich bin der Wald.
Was, nee, bist du nicht? Ich bin der Wald.
Nee, weil, also, ich bin der Wald.
Nee, sorry, aber ich bin der Wald.
Nee, also ich bin eigentlich bin ich der Wald. Mhm.
Du bist nicht auch der fucking Wald.
Okay.
Bist du nicht? Ich bin der Wald, nicht du.
Dann bin ich halt einfach ein Baum. Ein einfacher Baum. Ich,
okay.
So eine Erle.
Ja.
Oder sowas.
Okay. Okay, ich bin natürlich auch. Natürlich bin ich auch. Ich bin natürlich auch irgend so ein, okay. So ein. Natürlich bin ich auch irgend so ein Baum.
Okay.
Ja, und jedes und jedes Okay und jede Wiederholung, die gehört da auch hin, die steht auch so im Text. Da geht's um die tierischen und pflanzlichen Bewohner eines Waldes und ihr Philosophieren übers Zusammenleben. Und mit dieser Frage, was ist Natur, will der Autor natürlich unser Zusammenleben befragen. Ist allerdings nur was für Leute, die es lustig finden, wenn sich ein schwules Biberpaar über Tupperdosen streitet. Also ich fand's schon eher banal und albern. Dann gibt's noch Gesa Goyes Stück und Hinter der Nacht erscheint die Welt. Das ist, finde ich, eher ein Jugendstück, das sich mit dem Tod der Großmutter einer jungen Frau auseinandersetzt, inklusive Kaffeekränzchen beim Sensenmann. Das bleibt in der Auseinandersetzung mit dem Sterben allerdings doch sehr oberflächlich, auch sprachlich.
Barbara, noch ganz kurz, können denn diese relativ kurzen 45-minütigen Werkstattinszenierungen diesen Texten dann überhaupt gerecht werden?
Ja, also die Inszenierungen sind wirklich nicht das Problem. Die RegisseurInnen haben alles sehr stückdienlich inszeniert, das Beste draus gemacht. Die Texte selber sind ja aber eher Szenen ohne großen Plot-Twist, Kurztexte eher keine abendfüllenden Stücke. Simone Saftigs Stück hat Theresa Thomasberger auf der großen Bühne ganz einfach inszeniert. Die bösen Bäume auf der Open-Air-Bühne draußen sind dann mit vielen Pappbäumen, mit vielen Biberschwänzen und Geräuschemachern inszeniert. Da geht's dann viel mehr um Bilder und Geräusche, um dann komplett auf die Albernheit des Textes zu setzen.
Barbara Behrendt live von der Langen Nacht der AutorInnen in Berlin. Ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gern.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau, wie immer samstags mit dem Blick zurück auf die vergangene Woche und heute mit Tobias Wenzel.
Ich liebe den Regen, das Geräusch von prasselndem Regen, sagte der 89 Jahre alte experimentelle Musiker und Komponist Irmin Schmidt mit Blick auf sein neues Werk Requiem, in dem auch Regen zu hören ist, im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau. Schmidts Reden über Regen zu Wochenbeginn hatte eine geradezu meditative Wirkung. Ansonsten waren die Feuilletons eher von Hagel bestimmt, von Angriffen. Ende dieser Woche vertrugen sich Michel Friedmann und die Bayreuther Festspiele, aber zuvor ging es noch heiß her. Der Boden in Bayreuth ist kontaminiert, sagte Friedmann im Gespräch mit der Süddeutschen. Eigentlich sollte er zum Auftakt der 150. Bayreuther Festspiele über Antisemitismus und Richard Wagner sprechen. Der Termin wurde aber kurzfristig abgesagt. Die angeblichen Sicherheitsbedenken interpretierte Friedmann als vorgeschoben. Bayreuths kontaminierter Boden. Das klang so, als wäre dort bis heute die Aufarbeitung ausgeblieben. Wäre Friedmann in den letzten Jahren nach Bayreuth gekommen, hätte er sehen können, wie ernsthaft man sich dort diesem Thema stellte, schrieb Jan Brachmann in der Frankfurter Allgemeinen. Im Richard-Wagner-Museum, das den Antisemitismus Wagners so deutlich benennt, dass amerikanische Wagner-Fans, die davon bislang nichts wussten, häufig Weinkrämpfe nach dem Besuch bekommen. Auch die Zeit wollte keinen Skandal und kein Canceln des Juden Michel Friedmann erkennen. Schließlich habe die Geschäftsführung der Bayreuther Festspiele die Rede nur in den August verschieben wollen. In der SZ, die zuerst über den Fall berichtet hatte, hielt Nils Minkmar dagegen. Die Frage nach den Folgen von Wagners Antisemitismus und den Taten seiner Familie kann schon deshalb nicht ins Rahmenprogramm im Ferienmonat August verschoben werden, weil die Aktualität das gar nicht zulässt. Antisemitismus, völkisches Denken und eine Differenzierung der Qualität von Menschen je nach Herkunft und Kultur prägen wieder die europäische Gegenwart. Und dann entschuldigte sich die Festspielleiterin Katharina Wagner bei Michel Friedmann. Und nun redet er wie geplant zum Auftakt der Festspiele über Antisemitismus und Richard Wagner. Wenn Sie, liebe Hörer, jetzt sagen, hä? Dann können Sie Sebastian Hammeleles Artikel für spiegel.de lesen. Der Antisemitismus-Skandal von Bayreuth erklärt in 5 Schritten. Auch bei einem weiteren Thema kochten die Emotionen hoch. Bei der Frage, ob die künstliche Intelligenz den menschlichen Autor unterstützen oder gar ersetzen soll. Wäre Letzteres nicht gar eine Befreiung? Wozu soll die KI den Menschen befreien, wenn sie ihn vom Allermenschlichsten befreit? Dem Schreiben und Nachdenken über das Menschsein hat sie nichts hinzuzufügen, weil es unsere Angelegenheiten sind, nicht die der Maschinen, schrieb Kathleen Hildebrand in der SZ. Ursula Scheer erinnerte in der FAZ an den Auslöser der Diskussion. Ein unter KI-Verdacht stehender Gastbeitrag, den der thüringische Ministerpräsident Mario Vogt, CDU, in der FAZ untergebracht hat, wurde gerade aus dem Archiv dieser Zeitung gelöscht. In ihr sollen nur von Menschen, also jenen biologischen Entitäten, die Elon Musk verächtlich Fleischcomputer nennt, verfasste Originalbeiträge stehen. Über diese Haltung der FAZ hatte sich der Springer-Chef Matthias Döpfner, ein KI-Fan, in einem Kommentar für die Welt lustig gemacht. Im Jahr 2026 wirkt diese Haltung nicht wie Qualitätsjournalismus, sondern wie der verzweifelte Versuch der Postkutschenlobby, das Automobil zu verbieten, hieß es in dem Kommentar. Darüber stand der Name Matthias Döpfner. Unter dem Artikel jedoch der Hinweis, der gesamte Text sei von der KI generiert worden. Übrigens in nur einer Sekunde. Bei der Welt werden Texte schneller generiert, als die FAZ sie löschen kann, schrieb Stefan Niggemeier in der Süddeutschen. Chatbots können also inzwischen mit geringstem Aufwand Leitartikel von Matthias Döpfner produzieren. Das spricht vielleicht für die künstliche Intelligenz, aber nicht unbedingt für die Leitartikel. Und dass er selbst das in dieser Weise öffentlich demonstriert, spricht vor allem nicht für Matthias Döpfner. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schickt Harald Staun ein vergiftetes Lob in Richtung Döpfner. Wenn es Döpfner darum ging, zu demonstrieren, dass er nur als Funktionsträger spricht und nicht als Urheber genialer Gedanken, hat das ganz gut geklappt. Auch weil man bei der Lektüre des Textes bis zur Auflösung am Ende kaum einen Verdacht hatte, dass er von einer Maschine stammt. Wer in der Vergangenheit schon einmal einen Artikel von Döpfner gelesen hat, musste sich jedenfalls nicht wundern über all die abgegriffenen Bilder und den Satzbau von der Stange. Nach so viel Attacken zum Schluss noch einmal friedlichen, beruhigenden Regen. Der Musiker Irmin Schmidt sagte der Frankfurter Rundschau auch dies über den Regen. Je nachdem, wo er nun gerade niedergeht, ob auf Glas oder Holz oder Blätter, hat er eine andere Tonalität. Seit meiner Kindheit habe ich in die Geräuschkulisse eines anhaltenden Regens Musik hineinhalluziniert. Das, konnte man beim Lesen denken, ist der Unterschied zwischen der kreativen Halluzination des Menschen und der fehlerproduzierenden Halluzination der KI.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.